Wer macht denn sowas?
Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Wer macht denn sowas? Wir sind heute in Girbigsdorf und an meiner Seite sitzt Jasmin.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wie gesagt, wir sind heute zu Besuch bei Herrn Peter Sopper auf der Baustelle in Girbigsdorf. Also wundert euch nicht, wir sitzen hier gerade ganz entspannt draußen im idyllischen Girbigsdorf. Und neben ihm sitzt sein Geselle, der Robin.
Wollt ihr beide euch ganz kurz selbst vorstellen? Was ist der berufliche Background? Warum sind wir hier und warum seid ihr im Podcast gelandet?
Ja, hallo, mein Name ist Peter Sopper, bin 59 Jahre, schon seit einer geraumen Zeit, seit 1977 Elektriker, immer noch dem Beruf treu geblieben. Und wir wollen eigentlich heute mal mit der ganzen Geschichte der Jugend mal vermitteln, wie man auch im Handwerk weiterkommen kann, was man im Handwerk erreichen kann. Und dazu kann ja dann vielleicht mein Nebenmann noch was sagen.
Also ich bin der Robin, 22 und habe Elektromonteur gelernt in der Industrie bei Bombardier in Görlitz und bin dann nach der Lehre ins Handwerk gewechselt und arbeite jetzt bei Elektro Sopper.
Sehr schön. Herr Sopper, wie war für Sie der berufliche Werdegang? War es schon als Kind der Traumberuf? Haben Sie irgendwelche Vorbilder in der Familie gehabt? Wie kam es dazu?
Nein, war nicht mein Traumberuf. Ich wollte Autolackierer werden. Da gab es 1977 aber nur eine Lehrstelle in Görlitz. Die habe ich leider nicht erreicht. Aber durch, man kann damals schon sagen, Beziehungen habe ich konnte ich den Beruf des Elektromonteurs damals im BKW Oberlausitz in Hangweiler erlernen. Mhm. Das war eine gute Geschichte. Bin dann Mitte der 80er Jahre auf Montage gefahren in den Lausitzer Bergbaubereich und habe Förderbrücken mit aufgebaut und habe 89 mit meiner Meisterschule angefangen bis 1992. Bin dann, dadurch, dass das BKW ja geschlossen wurde, ins Handwerk gewechselt zu einer größeren Elektrofirma in Görlitz. War dort sofort verantwortlich für 26 Mann und habe mich dort peu à peu hochgearbeitet und bin dann praktisch 1998 am 1.3. in die Selbstständigkeit gegangen. Ja, und dann haben 22 Jahre, liegen jetzt dann hinter mir bisher, mit Höhen und Tiefen natürlich, die alle durchgemacht haben. Habe in der Zeit einen Praktikanten gehabt, der zum Meister ausgebildet wurde. Habe zwei Lehrlinge ausgebildet, habe einen Umschüler gehabt und das immer bloß bei einer Firmenstärke von 2 bis 3 Mann. Also es war schon ganz schön heftig. Und nun gehen wir eigentlich den nächsten Schritt mit Robin zusammen, dass Robin jetzt bei mir in der Firma mit eingestiegen ist und seit Mai jetzt die Meisterausbildung angefangen hat, als Teilzeit mit Ziel, die Firma mal zu übernehmen mit dem Kundenstamm, der hier vorhanden ist. Das ist also unser Ziel für die nächsten Jahre.
Es klingt so, als wären Sie in die Ausbildung eher durch Zufall damals reingerutscht, weil der Platz halt frei war und Lackierer halt nicht mehr frei war in dem Jahr.
Wenn ich Ihnen das sage, wie das passiert ist, dass ich den Ausbildungsplatz gekriegt habe. Mein Vater hat den Schichtbus nach Hagenwerder gefahren und immer vorne im Schichtbus ist die Kaderleiterin vom BKW Oberlausitz zugestiegen und die hat da einfach mal gefragt, ob ich mich vorstellen kann. Mhm. Also so habe ich meinen Ausbildungsplatz gekriegt.
War 77 noch nicht so gang und gäbe, dass man sagt, da warte ich halt noch ein Jahr und versuche es nächstes Jahr nochmal?
Dann, wenn man 77 keine Lehre hatte, dann hat man eine Lehre bekommen. Mhm.
Wie war das bei dir, Robin? War das schon immer dein Berufswunsch oder bist du auch irgendwie über Umwege zu dem Beruf gekommen?
Also bei mir war es eigentlich größtenteils ohne Umwege, weil ich schon so in der Schulzeit das Interesse eben hatte, so an Radios oder so zu basteln. Öfter ist es halt nie gut gegangen, ne? Hat nichts gebracht, aber mich hat das halt einfach interessiert und ich habe halt gerne so rumgelötet, rumgebastelt. So sah auch mein Kinderzimmer so zu der Zeit aus, ne? Voll mit Werkzeug. Und da stand das schon für mich eigentlich fest, dass es in den Elektrobereich so geht. Und ja, so durch Praktikum in der Schule dann eben, das hatte ich dann auch bei Bombardier gemacht und in anderen kleinen Betrieben, da habe ich dann eben auch durch die Familie so, ja, weil mein Opa nämlich auch im Waggonbau Görlitz gearbeitet hat, eben als Elektriker, habe ich mich dann eben dafür entschieden und das hat auch ganz gut geklappt. Und ja, dadurch hatte ich erstmal eine sehr gute Ausbildung dann machen können. Ne? Also die besten Voraussetzungen eigentlich so vom Einblick jetzt ins Berufsbild war das so mit das Beste, was man da zu der Zeit, also was ich da machen konnte.
Hast du da von, also du hast gerade gesagt, wie dein Kinderzimmer aussah, hast du ja scheinbar von den Eltern auch Unterstützung bekommen und gab es schulisch da auch irgendwie AGs oder so, in denen du da lernen konntest? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du dann zu Hause noch rumgelötet hast?
Nee, also da hatte jetzt die Schule eigentlich wenig Einfluss so drauf, auf das jetzt speziell. Das ging einfach so von mir aus. Also ich habe halt hier Zeitung ausgetragen und mit dem Geld, was ich dann verdient habe, eben Werkzeug gekauft. Ne? Also manchmal auch Sachen, da wusste ich noch gar nicht damit anzufangen. Ja, aber hatte ich dann eben.
Und du hast gemeint, dass die Radioversuche erstmal misslungen sind. Was war so das Erste, woran du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, geil, das hat funktioniert?
Naja, das Erste war endlich so ziemlich einfach. Also ich habe halt alles so aufgeschraubt, was mir so in die Hände gefallen ist. Und da war so die ersten Sachen, so Röhrenradios halt, große Holzkisten und so. Das ist halt von den Bauteilen auch noch übersichtlich im Vergleich zu heute. Und da habe ich halt auf, ja, gut Glück einfach eine Röhre gewechselt, die ich dort auch zufällig gerade hatte. Und dann hat das halt wieder Musik gespielt. Mhm. Und da war die Welt in Ordnung.
Das klingt so vom Hören total, nach meinem Bruder, der hat auch immer früher gelötet und Elektrotechnik gemacht. Und Herr Sopper hat vorhin gesagt, du machst gerade deine Meisterausbildung. Wie bist du dazu gekommen? Also wie kam es dazu, dass du dich weiterqualifizieren wolltest und jetzt deinen Meister machst?
Also ich hatte es ja kurz angeschnitten. Nach der Ausbildung habe ich ja ins Handwerk gewechselt und das war so ein Prozess jetzt von anderthalb, zwei Jahren. Da war ich halt erstmal in anderen Elektrofirmen, aber hier in Görlitz tätig. Habe eben zwischendurch auch nochmal Arbeitsstelle gewechselt. Und irgendwie hat mich das halt nie so richtig zufriedengestellt. Eben so dieses Angestelltenverhältnis. Meine Eltern sind eben auch selbstständig. Und da hatte ich auch schon Einblicke, wie das eben so sein könnte. Ich konnte es mir zwar immer nie vorstellen, so richtig, dass das jetzt für mich passt. Und dann sind wir mit dem Peter, weil wir uns auch eben hier aus Gürbisdorf, wir wohnen ja beide hier, schon gut kannten, ins Gespräch halt gekommen und dann war eben die Idee da und das hat mir dann doch so zugesagt, eben das so als Zukunftsperspektive.
Herr Sopper, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie nie weiter als 25 Kilometer fahren mussten. Jetzt haben Sie wahrscheinlich einen fußläufigen Weg hier auf diese Baustelle. Wie kommt es, dass Sie so regional, so erfolgreich sind in Ihrer Branche?
Ich habe die Firma nie zu groß gemacht. Und es gibt immer so eine magische Grenze, 4 bis 5 Mitarbeiter. Dann kann man sich regional aufhalten, das schafft man. Wenn man größer wird, muss man auch überregional arbeiten und auch größere Aufträge annehmen. Mhm. Ich habe mich relativ wenig an öffentlichen Ausschreibungen beteiligt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe eigentlich von der Mundpropaganda. Und das ist für mich eigentlich das oberste Gebot, dass ich, wenn ich von der Baustelle runtergehe, dass ich den nächsten Tag den Kunden noch grüßen kann. Ja. Und er mich auch. So, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert das eigentlich aufgrund der Jahre auch von ganz alleine.
Ja. Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es wie bei jedem Betrieb auch Höhen und Tiefen bei Ihnen gab. Ja. Was waren so Highlights in Ihrer Karriere? Die Höhen sozusagen?
Highlights war für mich, wir haben 2003, müsste das gewesen sein, mitgeholfen für den Herrn Kremser, den Evangelischen Kirchentag in Berlin, eine Halle auszugestalten. Das war eine Herausforderung. Wir mussten dort, weiß nicht wie viel es waren, 100, 120 Leuchten aufhängen, alles über Nacht, alles verkabeln, alles verstecken, damit das früh alles schick aussah. Das war eine schöne Geschichte. So, und Tiefen muss ich sagen, Tiefe war für mich, wo ich 2006 meine beiden Gesellen entlassen musste, weil dort es wirklich gehapert hat mit Aufträgen und ich auch gesundheitlich am Boden war. Das war eigentlich mein Tiefpunkt gewesen. Sind wir aber alle wieder gut rausgekommen. Die Jungs haben dann eine neue Anstellung auch gefunden, obwohl es die erste Zeit nicht einfach war für sie. Aber hat alles funktioniert.
Ja. Sie haben ja auch gewechselt zwischen Anstellungsverhältnis und dann Selbstständigkeit.
Ja.
Wie war das für Sie? Würden Sie jetzt gerne eigentlich wieder zurückwechseln oder sind Sie heilfroh über die Selbstständigkeit? Was sind so Vor- und Nachteile davon?
Zurückwechseln würde ich nur aus einem Grund in einem Angestelltenverhältnis, dass ich vielleicht aus der privaten Krankenkasse wieder rauskomme. Aber das hat sich aufgrund meines Alters erledigt. Die andere Geschichte, ich habe 1987 schon im BKW einen Meisterbereich übernommen, obwohl ich noch keinen Meister hatte und habe dort auch schon mit über 20 Leuten zu tun gehabt. Das Ganze Instandsetzungsbereich im Bereich der Werkstätten. So, und bin dann 93 in Görlitz zu dem Handwerksbetrieb und habe als Meister auch die ganze Koordinierung, Angebotserstellung und Baustellenbetreuung übernommen. Also im Prinzip alles schon gemacht, bloß als Angestellter. Und wo das dann in der Firma eben sehr schlecht wurde mit Arbeit auch, 97 war ja dann wieder mal so ein Loch, dort habe ich mir gedacht, was du hier machen kannst, das kannst du auch für dich alleine machen. Und bin da in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Habe auch die ersten 2 Jahre alleine gearbeitet und 2000 dann die ersten Mitarbeiter wieder eingestellt und dann um 2000 den Laden aufgemacht.
Da kommt ja dann auch einiges obendrauf, ne? Dass man nicht mehr nur die Baustelle bedient, sondern ja auch Buchhaltung führen muss und sowas. Wie ist das Verhältnis für Sie gerade? Sind Sie noch viel in der ausübenden Tätigkeit oder eher im Hintergrund und am Schreibtisch?
Nee, das ist bei mir noch nie so gewesen. Ich bin immer mit unterwegs. Ich müsste mir eigentlich mehr Zeit nehmen für die ganze Buchhaltungsgeschichte, weil die verlagert sich immer auf abends oder am Wochenende. Dort arbeiten wir aber arg dran, dass wir das hinkriegen. Da ich auch keine Ambitionen habe, jetzt noch weitere Mitarbeiter einzustellen, sondern wir beide das jetzt erstmal weitermachen. So, vielleicht kann ich mich dann auch mal ein paar Stunden rausnehmen.
Wie steht es da so um Work-Life-Balance? Also, haben Sie noch genügend Freizeit oder sitzen Sie am Wochenende auch nur über der Arbeit?
Da bin ich jetzt drüber her, dass ich mir zumindest den Sonntag auf jeden Fall freischieße. So, und das funktioniert ganz gut. Ich habe einen Hund und der erinnert mich schon, wenn er mich braucht. Mhm. Das passt.
Und bei dir, Robin, als Geselle, wenn du die Fußstapfen irgendwann antreten wirst, wie steht es bei dir gerade um Freizeit und Ausgleichszeiten?
Bei mir sieht es da im Moment noch ganz gut aus. Also da ist jetzt die Meisterschule eben, die ja zweimal in der Woche eben nachmittags ist bis abends. Und ich fahre dafür nach Dresden. Also ja, es ist schon jetzt im Vergleich so zu vorher mehr Zeit, die ich jetzt investiere, eben für meine Weiterbildung, was ich aber auch gerne mache. Aber es ist jetzt nie so, dass ich sage, mich schränkt das jetzt total im Moment in der Freizeit schon ein. Und ja, da ist noch genug Platz.
Wenn wir gerade beim Thema sind, magst du vielleicht kurz anreißen, was in der Meisterschule du da alles lernst, beziehungsweise von Anfang an, wie hat sich deine Ausbildung gestaltet? Wohin musstest du zur Schule fahren oder war das alles in Görlitz? Wie lief das ab?
Wenn wir bei der Ausbildung anfangen, da war mein Ausbildungsbetrieb eben in Görlitz, Bombardier. Und dort gab es aber zu der Zeit und schon eine Zeit vorher jetzt keine eigene Elektrowerkstatt. Also wir hatten einen zuständigen Ausbilder gehabt, der war aber auch für die Tischler zuständig und so und hat eben das ganze Organisatorische geklärt. Und ich war dann 2015 im August habe ich angefangen mit der Lehre und ja, ich war dann ab dem ersten Tag der Ausbildung erstmal für 1,5 Jahre in Dresden, habe dort eine WG mit einem anderen Azubi aus meinem Lehrjahr gehabt und da hat sozusagen diesen ausbildenden Teil die ENSO übernommen und das war sozusagen diese Grundlagenausbildung und dann war man schon so fit, dass man den zweiten Teil der Lehre eben eingesetzt wurden im Werk, eben speziell so ein Rundlauf eben durch alle Bereiche so, wo man eben später mal arbeiten könnte und ja, so sah jetzt die Ausbildung aus von der Berufsschule, die war eben demzufolge auch in Dresden und das war dann, was ich zu der Zeit natürlich ein bisschen doof fand, auch noch in Dresden, als ich hier in Görlitz die Ausbildung hatte. Aber ich hatte dann natürlich schon die WG aufgegeben, weil da war jetzt natürlich nie das Geld so reichlich, dass ich hätte sagen können, ja, dann behalte ich die halt für die 2 Wochen Schule. Und deswegen musste ich halt zu der Zeit wirklich jeden Früh nach Dresden fahren, um 7 da sein, dann die Schule, hinterher nach Hause und gerade so im Winter, wenn das halt dunkel war, da war endlich ja, damit der Tag so gelaufen. Und ja, und jetzt bei der Meisterschule selber, da ist eben auch in Dresden bei der Handwerkskammer. Und ich mache jetzt gerade den betriebswirtschaftlichen Teil, also alles, was so Rechnungswesen und Wirtschaft im Allgemeinen angeht, das lernen wir jetzt dort. Und auch Recht, also mit was man ja dann auch konfrontiert ist. Und ab nächsten Jahr, ich stehe im Moment noch auf der Warteliste, aber vielleicht klappt es ja klein nahtlos, beginnt dann eben der praktische Teil. Also alles, was jetzt speziell auf Elektro eben so drauf hinausläuft.
Was lernt man denn im Meister mehr im Vergleich zur Gesellenausbildung?
Also zum einen logischerweise das ganze Unternehmerische, was man jetzt als Geselle nie so wissen muss. Ne? Und damit ja auch, wie man sich selber vielleicht dann organisiert, ohne dass man jetzt eben einen braucht, der in die Arbeit halt einteilt. Das ist ja auch ganz wichtig dann. Und auf jeden Fall auch viel Fachliches, was man ja auch für die planerischen Tätigkeiten so braucht, weil wir haben ja auch speziell im Elektrohandwerk auch eine gewisse Verantwortung, dass wir uns an die geltenden Normen halten, ne, damit eben Leuten oder jetzt Gebäuden nichts passiert, auch wenn die Anlage vielleicht mal nie fehlerfrei läuft. Ja, und zum anderen, man hat ja auch dann Verantwortung über Mitarbeiter und da muss man natürlich auch wissen, wie das so funktioniert. Das sind ja alles so Fragen, die in normalen Gesellen im Anstellungsverhältnis jetzt nie so betreffen, so sehr. Mhm.
Vielleicht hört man das als Zuhörerin jetzt auch gerade im Hintergrund, läuft die Baustelle weiter, obwohl wir mit Ihnen beiden jetzt hier draußen sitzen. Das sind ja keine Elektroinstallateure, die da drin sind. Arbeiten Sie öfter mit anderen Teams oder sind Sie auch eher mal unter sich und werden alleine zu einem Auftrag gerufen?
Das ist unterschiedlich. Also es ist ganz abwechslungsreich. Es gibt Baustellen, wo wir 3, 4, 5 Gewerke zusammen sind, die dann nach einem bestimmten Ablaufplan nacheinander oder miteinander arbeiten. Es gibt aber auch viele Sachen, wo wir individuell bei Privatpersonen Einzelbaustellen haben. Also das.
Was ist Ihnen lieber? Weil man kennt es von so Baustellen immer oder man hört es immer wieder, dass sich das eine Gewerk über das andere aufregt und alle machen es doch nur schlechter als man selbst.
Es gibt Firmen, bin ich ganz ehrlich, mit denen ich nicht gerne zusammenarbeite, aber die, mit denen haben wir relativ wenig zu tun. Und mit den Firmen, wo wir jetzt zusammenarbeiten, das funktioniert alles. Also da können wir uns schon untereinander verlassen. Da wird angerufen, da wird Bescheid gesagt. Das passt.
Okay, so also ein kollegiales Miteinander dann irgendwann ja. Auch. Man kennt sich dann hier in der Region sicherlich irgendwann
über die Jahre. Eigentlich immer zum Wohle des Auftraggebers. Also der Auftraggeber will nichts sehen und nichts hören von uns. Der will bloß eine fertige Sache haben. Mhm. Ja.
Also das heißt ja sozusagen, dass Sie Anspruch an Ihre eigene Arbeit haben. Dann haben Sie sicherlich ja auch Ansprüche an Ihre Mitarbeiter bzw. Mögliche Azubis, wie sehen die aus? Also was muss ein Azubi mitbringen oder beziehungsweise ein Praktikant, den Sie auch schon mal eingestellt hatten, dass Sie ihn einstellen möchten, wollen?
Also erstmal schon Interesse am Beruf, das ist ganz wichtig. Handwerkliche Fähigkeiten ist wichtig. Ich bin nie derjenige, der auf die Zensuren zuerst guckt, sondern ich gucke mir die Leute an. Wie sie sich bewegen, wenn jemand nur in der Ecke steht, dann weiß ich genau, den wirst du wahrscheinlich im Beruf nie groß benötigen können, weil Mitdenken ist wirklich gefragt. Mitdenken, Arbeit selber sehen, ganz wichtig, Baustellen beräumen. Das ist ein ganz großer Knackpunkt bei der Jugend, dass wenn man von der Baustelle heimgeht, dass es auch sauber ordentlich aussieht. Und nie so, als wenn sich gerade jemand dort zerrissen hat. Das sind eigentlich so die Kernpunkte.
Handwerkliches Geschick und so haben Sie gerade gesagt, was glauben oder auch Interesse an dem Feld. Was glauben Sie, woher das heutzutage kommen kann? Wer ist da auch verantwortlich vielleicht in dem Heranwachsen junger Leute?
Ich wollte eigentlich nie darauf zurückgreifen, aber dann muss ich mal sagen, es gab zu DDR-Zeiten wunderbaren UTP-Unterricht.
Das heißt?
Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion. Mhm. So, dort haben die jungen Leute in der 9. und 10. Klasse, also ich ja auch, kennengelernt, was in Betrieben überhaupt gemacht wird. Wer von den 9. und 10. Klässlern weiß doch überhaupt, was im Handwerk gemacht wird?
Ich glaube, es gibt in Görlitz zumindest die lange Nacht des offenen Betriebs oder so, heißt das. Das ist aber ja freiwillige Basis und nicht mehr im Schulalltag quasi verankert. Aber Sie würden dann schon irgendwie die Verantwortung auch gerne noch bei der Schule ein bisschen mehr sehen, wenn ich es richtig raushöre?
Ja, nicht bloß bei der Schule oder auch genauso gut bei den Eltern. In meinen Augen ist es so, dass viele Eltern das einfach laufen lassen. Es wird nach dem Motto, es wird sich schon irgendwas ergeben. Wenn einer bis zur 10. Klasse nicht weiß, was er machen will, naja, dann macht er Schule weiter und geht dann vielleicht studieren. So, die Schiene Handwerk, Dienstleister, das wird ganz vernachlässigt.
Haben Sie das Gefühl, es gibt da eine Veränderung über die Jahrzehnte, die Sie jetzt auch schon dabei sind, dass das Thema Handwerk mehr vernachlässigt wird in der Berufswahl?
Je mehr das Internet in unser Leben Einzug gehalten hat, umso mehr ist das Handwerk vernachlässigt worden. Weil es wird viel zu vielen suggeriert, gerade jungen Leuten, wie man mit wenig Aufwand viel Geld verdienen kann. Aber niemals gesagt, wie man mit handwerklichen Tätigkeiten Geld verdienen kann. Und das kann man.
Kommt Ihnen das für die Auftragslage nicht entgegen?
Im Moment ja. Es gibt immer weniger Handwerker. Die Leute müssen immer länger warten. Ist aber nie das, was es sein soll.
Ich habe ja gerade gefragt, wie Sie sich den perfekten Azubi vorstellen, beziehungsweise Gesellen oder Praktikanten. Jetzt mal die Frage an dich, Robin. Wie muss denn ein perfekter Ausbilder sein oder Chef, damit das so eine Hand-in-Hand-Arbeit gut geht und man noch Spaß an der Arbeit behält?
Ja, also für mich persönlich stand da immer so im Vordergrund und ich hatte auch solche Ausbilder, die in eben schon mal grundsätzlich ernst nehmen, ne? Also die Herangehensweise, dass eben klar sein muss, ja, hier steht halt jetzt so ein Azubi vor mir, der ist interessiert, will was lernen. Das wird erstmal vorausgesetzt und bei uns war das auch so. Und ich nehme den jetzt erstmal halt ernst und erkläre den das halt auf Augenhöhe. Und dass dann eben auch ein Ausbilder Geduld hat, das ist wichtig, weil es funktioniert halt nie immer gleich so. Manchmal traut man sich nie zu fragen, das war bei mir halt oft. Ne, dann hat man es irgendwie gemacht, wie man dachte und war da nie so. Und ja, natürlich auch muss man als Azubi halt merken, dass das Gegenüber halt dann auch fachlich da die Voraussetzungen so erfüllt. Ne, also dass man da jetzt auch irgendwas erwarten kann, dass man da auch wirklich was lernt, sonst lässt dann vielleicht auch die Lust nach. Also das sind so die wichtigsten Sachen, die mir gerade einfallen.
Wenn Sie, Herr Sopper, oder auch du, Robin, im Alltagsgespräch, vielleicht auch bei einer Familienfeier oder so mitkriegen, da gibt es einen Jugendlichen, der hat Interesse daran, diesen Berufszweig vielleicht auch auszuüben. Was würden Sie so einer Person raten?
Also es versuchen. Auf jeden Fall. Weil wir sehen ja, wie die demografische Entwicklung ist, gerade in unserem Bereich. Die Handwerksbetriebe werden immer weniger, weil immer mehr Handwerksmeister, die selbstständig sind oder sich nach der Wende selbstständig gemacht haben, in Rente gehen, keinen Nachfolger haben. Das wird ganz ausgedünnt. Und es hat jeder die Chance, auch im Handwerk weiterzukommen und also auch einen ordentlichen Berufsabschluss dort zu machen. Deswegen, wer handwerklich begabt ist, warum soll er es nicht probieren?
Wie steht es denn so um Karrieremöglichkeiten, wenn man so eine Ausbildung abgeschlossen hat?
Das gibt verschiedene. Also wenn er jetzt praktisch den Gesellenabschluss hat, er kann sich weiter zum Techniker entwickeln. Das funktioniert, ist aber bei kleineren Betrieben nie so richtig angebracht. Bei größeren dann schon, wo man mehrere Mitarbeiter, 10, 15, 20 Mitarbeiter hat, dann geht das auch, dass man sich dann nur noch um die kalkulatorische Strecke kümmert oder um die Vorbereitung oder um die ganze technische Vorbereitung. Oder man macht eben wirklich dann gleich die Meisterausbildung und macht sich selbstständig oder übernimmt einen Betrieb.
Darf ich da ganz indiskret fragen, wie es um Verdienstmöglichkeiten steht?
Die Verdienstmöglichkeiten werden jetzt langsam besser, man muss sie aber moderat gestalten. Weil wir können jetzt nicht alle auf den Zug aufspringen und jetzt exorbitante Summen verlangen, bloß weil es weniger Elektriker gibt. Das widerstrebt mir auch. Und wir kennen unsere Region, wir wissen, wo unsere Region steht in Deutschland, wie der Durchschnittsverdienst ist. Und da muss man schon ein bisschen das noch vorsichtig angehen, das Ganze. Man kann, in meinen Augen, man kann mit dem, was man verdient, leben. Das funktioniert. Und das kann man, wenn man das als Handwerker vernünftig ausführt, kann man auch gut leben damit.
Stimmst du dem zu, Robin?
Ja, kann ich bestätigen.
Sie haben gerade von die Region auch angeschnitten. Was halten Sie denn von der Lausitz? Also Sie beide sind jetzt von hier und hier geblieben sozusagen. War das eine bewusste Entscheidung? Kam halt einfach der Job? Wie stehen Sie zur Oberlausitz?
Also ich bin ja hier geboren in Görlitz. So. Und meine Kinder sind aber alle nicht mehr hier. So, die sind in ganz Deutschland verstreut. Alle drei. So, ich bleibe aber hier. Weil das ist meine Heimat. Hm. Auf jeden Fall. Und es ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde und das müssten noch viel, viel mehr Leute erkunden. Und ich erzähle das auch jedem und in einem neuen Bekanntenkreis hat sich mir erschlossen, der sich teilweise bis zur Nordsee, Hamburg erstreckt und die waren alle schon hier. Haben sich die Gegend angeguckt. Also mich wird man hier so schnell nie los.
Bei dir, Robin, ich kann mir vorstellen, dass man sich ja dann auch irgendwann die Frage stellt, okay, möchte ich vielleicht in eine andere Großstadt in Deutschland ziehen oder so. Es gibt ja auch einfach einen hohen Wegzug aus Görlitz von jungen Leuten. Wie ist das für dich, hier zu bleiben?
Ja, also für mich war das auch ein Thema zwischendurch, gerade so nach der Ausbildung. Da gab es auch so Zeiten bei mir eben, als ich so halt die Erfahrung gerade gesammelt habe in anderen Betrieben und da jetzt nie ganz so zufrieden war, ja, ob es vielleicht nie doch besser wäre, woanders halt hinzugehen, weil in dem Moment für mich halt wenig ja, so Alternativen eben in meinem Beruf jetzt hier waren, die ich mir hätte vorstellen können. Na, und gerade in meinem Freundeskreis, man hört ja auch davon, also studieren auf jeden Fall und dann vielleicht auch gleich woanders bleiben, das ist ja üblich. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das gewollt hätte zu der Zeit da. Für mich war es zwischendurch so schon die Frage, weil ich da einfach keine andere Idee hatte. Ne? Mhm.
Nochmal, um zum Thema Ausbildung zurückzukommen. Was lernt ihr genau im Betrieb und was lernt ihr sozusagen in der Grundausbildung, die du vorhin angesprochen hast? Sie können gerne mit einsteigen, Herr Sopper. Vielleicht ja, gibt es da Überschneidungspunkte oder eben auch ja, andere oder Änderungspunkte im Laufe der Zeit, die Sie in der Ausbildung getan haben?
Also in der Grundausbildung jetzt selber, da lernt man natürlich in erster Linie die Grundlagen eben der Elektrotechnik, ne, wie das alles zusammenhängt. Man muss ja auch begreifen, was dort so vor sich geht, was man da eigentlich macht. Und am Ende ist es ja eben nie bloß Kabel festnageln irgendwo in der Wand. Aber eben auch diese so Tricks eben, die es da gibt, diese Handfertigkeiten, die man vorher nie kennt. Also ja, Leitungsverlegung in, ganz praktisch jetzt bei uns in der Ausbildung, in Zählerschrank bauen war Thema, aber auch Relaissteuerung, also das geht dann schon so in Richtung elektrische Maschinen eben, mit Fehlersuche, mit selber eine eigene Schaltung halt entwerfen, aber auch Programmieren war bei uns mit drin, also SPS speziell nennt sich das. Und ja, technische Zeichnung war mit dabei. Ne, Stromlaufpläne selber erstellen, Stromlaufpläne lesen können. Und ja.
Mein Bruder ist auch Student der E-Technik und ich kann mich gut an einen Moment erinnern, als ich ihm bei der Prüfung helfen wollte, in Anführungszeichen helfen. Und ich habe ihm nur über die Schulter geguckt und habe utopische Gleichungen und Formeln gesehen und dachte mir so, wow. Also hat das bei euch sicherlich auch ziemlich viel mit Mathe und Physik und Formeln und Rechnungen zu tun?
Ja, also auf jeden Fall, gerade in der Ausbildung, wobei ich ja da gestehen muss, ich war jetzt nie so das richtige Mathe-Ass in der Schule. Also im Gegenteil, war nie so gut. Aber bei mir war es dann so, sobald halt so der Praxisbezug dazu kam, dass man eben weiß, was jetzt hinter diesen ominösen Buchstaben so steht, da war das eigentlich gleich alles so in Ordnung. Ne, also klar, Formeln eben für so die Dimensionierung von solchen Anlagen, ne, wie man das alles errechnet und ja, also da ist schon relativ viel, aber wenn man da immer so einen Durchblick hat, da kann man dort schon gut zurechtkommen.
Und dann ganz wichtig, Kopfrechnen, was die wenigsten noch beherrschen. Das ist in unserem Beruf ganz wichtig und der Unterschied zur Industrie ist ja, wo Robin ja gelernt hat, im Handwerk ist es ja so, die theoretische Ausbildung wird dann in einem 3-Wochen-Block in Bautzen durchgeführt. Früher hatte Görlitz auch einmal, muss ich nebenbei erwähnen, eine Klasse, aber leider gibt es die nicht mehr, weil es nicht mehr so viel Auszubildende gibt in dem Beruf. Und dann waren die jungen Leute aber im Handwerk. Die waren dann in den Betrieben. Also das, was sie in den Betrieben bei ihren Gesellen oder Meistern mitbekommen haben, das war die Grundlage für die Prüfung. Wenn die natürlich die ersten 2 Jahre nur Bauschutteimer geschleppt haben und Schlitze gestemmt, dann blieb für das dritte oder halbe vierte Lehrjahr nicht mehr viel übrig, wo sie lernen konnten. Deswegen ist die industrielle Ausbildung wesentlich kompakter zugeschnitten. Dort fehlt mehr der Praxisbezug bei der ganzen Geschichte. Also im Handwerk ist es so, dass jeder Handwerksmeister eigentlich dafür verantwortlich ist, wie er seinen Lehrling auf die Prüfung vorbereitet. Jeden Einzelnen.
Im Hinblick auf die Zeit würde ich gerne langsam zum Abschluss kommen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, die mich total interessiert, die ich gerne stellen möchte. Inwiefern hat denn das Thema Digitalisierung Einfluss auf Ihren Beruf?
Es hat einen großen Einfluss auf unseren Beruf. Ich muss auch einiges noch dazulernen und viel lernen. Wir beschäftigen uns ja bei der Gebäudeinstallation vom Keller bis zum Dachboden mit allem. Und überall ziehen neue Sachen ein, denen wir uns auch stellen müssen. Und ich bin ganz ehrlich, mit einigen Sachen tue ich mich schwer. Das will ich nicht so richtig, aber ja, ich muss es akzeptieren. Trotzdem wird die handwerklichen Fähigkeiten, die handwerklichen Tätigkeiten, die werden immer weiterhin bleiben. Also solche Sachen, dass man dann einen Werbespot sieht, dass man nur noch einen Handwerker anrufen braucht. Ja, solange man einen anrufen kann und der dann kommt, ist ja alles okay. Und wenn dann aber keiner mehr kommt, was ist denn dann?
Ja, super. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was jetzt kommt. Wir haben noch so einen Block der knackigen Fragen, schnellen Antworten. Unsere W-Fragen. Wir wechseln uns wieder ab, Jasmin. Magst du anfangen?
Ja. Und zwar, wie sieht es mit den Bewerbungsfristen aus?
Brauchen wir keine.
Für die Schule vielleicht, Robin?
Der Start ist 1. September. Wenn sich jemand am 25. August anmeldet, dann kann man den immer noch zur Schule anmelden.
Oh, super. Sehr schön. Wie lange dauert die Ausbildung?
3,5 Jahre im Handwerk.
Wo wird die schulische Ausbildung angeboten?
Im Handwerk in Bautzen.
Und Industrie in Dresden?
Industrie Dresden, ja.
Gibt es eine Ausbildungsvergütung?
Ja.
Ja, hat aber nicht gereicht, die Wohnung in Dresden zu halten.
Na gut, bei uns war es ja ein bisschen anders. Wir haben ja so Unterstützung vom Betrieb gekriegt. Bei mir jetzt speziell.
Das darf man auch nie vergleichen, die Ausbildungsvergütung in der Industrie und im Handwerk. Wir haben unseren Tarifvertrag. Nach dem Tarifvertrag gibt es eine Ausbildungsvergütung. Die ist aber niedriger als in der Industrie.
Wie sieht es mit den Übernahmechancen aus?
Nach der abgeschlossenen Ausbildung?
Ja, also ich denke, wenn die Ausbildung passt, ne, wenn das stimmig ist eben im Betrieb, dass man dort gut einsetzbar ist, dass man engagiert ist, da gibt es dort überhaupt keine Probleme.
Super. Und dann letzte W-Frage. Für wen ist der Beruf geeignet?
Vorzugsweise für Jungs, müsste ich so sagen. Weil warum, es ist körperlich, das? Es ist teilweise körperlich sehr anstrengend. Also wenn man den ganzen Tag auf Knien rutscht oder in Gebäuden nur unterwegs ist, tausende von Stufen am Tag bewältigt, dann ist es wirklich sehr, sehr anstrengend.
Aber wenn jetzt ein Mädel kommt, die sich das durchaus zutraut und vielleicht seit Jahren im Fitnessstudio ist, dann...
Man sollte niemals nie sagen,
ja.
Das ist alles möglich.
Okay.
Natürlich, wir können auch das Handwerk den Frauen öffnen, warum nicht?
Das sind schöne Abschlussworte, würde ich sagen, oder?
Ja, danke für die Einladung hier nach Girbigsdorf unter dieser großen Nadelbaum im Schatten sitzen zu dürfen. Wie jeder unserer Gäste haben auch Sie beide die Möglichkeit, zum Abschluss noch ein Statement zu bringen für Ihren Beruf, für die Lausitz, alles das, was Sie noch mitteilen möchten den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr junge Leute das Handwerk erkennen und ihre Chance vor allen Dingen im Handwerk erkennen.
Sehr schön. Dann vielen Dank.
Ja, genau. Ich würde mich auch recht herzlich bei Ihnen und bei dir bedanken, Robin, für die Zeit. Und ja.
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, Wünsche für die kommenden Folgen, dann schreibt mir doch wie immer gerne eine E-Mail an robert@second-attempt.de.
Genau, und in der nächsten Folge werden wir mit einem regionalen Berufsberater und Herr Siegel, dem jüngsten Chef der Kreishandwerkerschaft Deutschlands, über die aktuelle Situation junger Menschen im Handwerk sprechen. Bis dahin.
Ciao, ciao.